Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe zu lebendigen und wirksamen Organisationen. In der heutigen Folge legen wir den Fokus auf ein ganz zentrales Thema, nämlich Führung, und freuen uns sehr, einen sehr besonderen und erfahrenen Gast dazu willkommen zu heißen, Jan-Henrik Lafrenz. Derzeit Finanzvorstand bei Bentley Motors, verfügt über viel Erfahrung, nämlich 20 Jahre Erfahrung schon auf C-Level-Positionen, also Vorstandsebene in der Automobilindustrie, unterschiedliche Positionen, war sogar mal neben Finanzvorstand auch Vertriebsvorstand, hat so ab und zu gewechselt, alle 4 bis 5 Jahre international unterwegs. Lieber Jan, herzlich willkommen zu unserem Podcast.
Vielen Dank für die Einladung, Jan.
Ja, sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe jetzt auch schon von wir gesprochen. Das bin einerseits ich, der Jan von Koorn, und mein Kollege aus Wien, der Thorsten. Lieber Thorsten, auch schön, dass du da bist.
Fantastisch. Vielen Dank für die Einladung. Jan, super, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, mit uns ein bisschen zu sprechen über deine Erfahrungen. Aus meiner Sicht hast du ja wirklich einen faszinierenden Lebenslauf. Und es geht nicht darum, dir da Honig ums Maul zu schmieren, sondern tatsächlich mit dem, auf was du zurückblicken kannst, summa summarum. Ich weiß gar nicht, ob es 20 oder mehr als 20 Jahre mittlerweile sind im C-Level. Bist du wirklich einer von denen, die früh in die Position reingegangen sind. Wie ist denn dein Blick drauf? Wie hat sich denn der Kontext für C-Level, für Vorstandsebene, für Arbeiten auf der ersten Ebene als Unternehmen in den letzten 20 Jahren verändert?
Okay, das ist eine herausfordernde Frage, weil sich wirklich viel getan hat. Auf der einen Seite hat sich natürlich das Umfeld brutal verändert. Alles ist schneller geworden, unsicherer, Vorhersagen sind schwieriger, ist natürlich in der Finanzrolle vor allen Dingen relevant, schnelllebiger. Die Menschen haben sich verändert, die Anforderungen an alle haben sich verändert. So ist es schon, gibt schon extrem viele Einflüsse von außen. Dazu verändert man sich natürlich selber. Ich bin jetzt 20 Jahre auf dem Level in solchen oder ähnlichen Funktionen unterwegs. Und man lernt natürlich dazu, man sammelt Erfahrung und das bringt natürlich dann auch Änderungen mit sich. Und dritte Komponente ist, die Menschen, mit denen man arbeitet, haben sich halt auch verändert. Man arbeitet mit Menschen, die dann eben auch mehr Erfahrung haben mit der Zeit, mit jüngeren Menschen auch, eine ganz andere Generation von Menschen. Insofern sind das drei verschiedene Einflussfaktoren, die da wirken. Und in der Kombination ist das schon, ich würde sagen, sehr viel anders als vor 20 Jahren, als ich auf dem Level angefangen
habe. Vielleicht ein bisschen konkreter machen, wenn du dich zurückerinnerst an deine ersten Wochen, Monate im ersten Vorstandsbüro. Was für Themen sind damals auf deinem Tisch gelandet und in welcher Art? Und welche Themen landen heute auf deinem Tisch und in welcher Art?
Also damals, ich bin relativ jung in so eine Rolle gekommen, ich war irgendwie Mitte 30, hat man natürlich riesen Respekt vor der Aufgabe erstmal. Und ich habe mich dann voran darum gekümmert, dass ich die Aufgabe, auf Deutsch gesagt, gebacken bekomme. Ja, dann ist man automatisch weniger Zeit in die Entwicklung von Organisationen, von Strukturen. Man muss erstmal sich freischwimmen, auch inhaltlich. Was man natürlich lernt, dann von Anfang an, es funktioniert nur, wenn man der Mannschaft, die man dann hat, auch vertraut. Nach dem Motto, die sind ja nur da, die kennen ihr Geschäft, ich bin jung und neu. Also vertraue ich dem mal, gehe davon aus, dass sie ihr Geschäft beherrschen. Aber deutlich stärker inhaltlich fokussiert, weniger Fokus auf Team-Development, persönliches Development, die Startphase. Natürlich deutlich stabileres Umfeld, ja, 2003 gegenüber heute. So, wenn ich jetzt einfach nach 20 Jahren nach vorne gucke, heute, Erfahrung macht natürlich viel aus. Das heißt, Situationen, mit denen ich mich früher beschäftigen musste, die kann ich heute deutlich besser einordnen, ja, und auch schneller erfassen. Erfahrung hat einen Wert. Und auf der anderen Seite stecke ich jetzt deutlich mehr Zeit in die Entwicklung des Teams, aber auch in die einzelnen Personen. Nach dem Motto, wie kann ich eigentlich jede Person, wie kann ich helfen, dass jeder ein Stück besser wird jedes Jahr oder sich weiterentwickelt. Besser ist ja ein relativ schwammiges Wort, aber sich weiterentwickelt. Und auch ich mich weiterentwickle. Dann darüber hinaus gibt es noch ein Element, Kommunikation ist dramatisch wichtiger geworden. In One-to-Ones, in Teams, in eigentlich jeder Beziehung.
Warum? Warum ist Kommunikation so viel wichtiger als damals? Ich könnte provokativ sagen, als menschliches Bedürfnis war schon immer da. Warum ist es jetzt, hat es jetzt eine so viel größere Rolle in deiner Wahrnehmung als vor 20 Jahren?
Also erstmal ist die Welt, wie vorhin eingangs gesagt, die Welt deutlich instabiler geworden, volatiler. Das heißt, man braucht höhere Reaktionsgeschwindigkeiten. Ja. Man braucht bessere Qualität in Entscheidungen. Und das geht wiederum nur, wenn man auch die Teams machen lässt. Das heißt, einen Rahmen setzt und das Team entscheidet auch selber, entwickelt selber all die Ideen, weil das deutlich schneller ist. Das wiederum funktioniert aber nur, wenn man eine gute Kommunikation hat. Gar nicht nur ich mit dem Team oder Team mit mir, sondern das Team auch untereinander. Was ich da öfter gemacht habe, ist einen Rahmen setzen, dass die sich auch untereinander besser austauschen, weil die Geschwindigkeit, in der wir heute unterwegs sind, halt deutlich größer geworden ist. Ja? Und das andere Element ist natürlich, Weiterentwicklung von Personen, von Menschen, von Teams funktioniert natürlich Großteil über Kommunikation.
Ich würde gerne noch auf einen Punkt so ein bisschen draufbleiben, weil für uns ist ja, wir wollen über das Thema Führung sprechen und wir gehen auch direkt schon aufs Ziel zu gerade. Für uns ist ja Führung ein Thema, das ist nicht im luftleeren Raum und das ist nicht one size fits all, sondern es hängt immer ab von dem Kontext, in dem ich unterwegs bin. Und du hast jetzt hauptsächlich die Rolle als CFO gehabt, in der Finanzrolle. Wie hat sich denn die Arbeit als Finanzer, die Rolle von CFO und Finanzfunktionen auch in den letzten 20 Jahren aus deiner Sicht entwickelt? Was sind da so die großen Unterschiede, die du wahrgenommen hast?
Inhaltlich hat man natürlich eine deutlich stärkere Veränderung Richtung Steuerung des Unternehmens. Ja, das hat ein deutlich höheres Gewicht bekommen. Wenn ich es mal einfach unterscheide in das Thema, in das mehr Formale, also ob das nur Buchhaltung ist, Bilanzen, Jahresabschlüsse, Quartalsabschlüsse, da sind die Anforderungen zwar gestiegen, weil die Compliance-Anforderungen, die Qualitätsanforderungen sind gestiegen. Gleichzeitig sind auch die Tools, die man zur Verfügung hat, haben sich deutlich verbessert. Ja, und das ist mehr, will ich sagen, Commodity geworden, aber ist deutlich mehr in sehr geordneten Bahnen und die Challenges sind dort vielleicht sogar ähnlich wie damals mit besseren Tools, wenn auf der anderen Seite die Steuerung des Unternehmens natürlich deutlich mehr Gewicht bekommen hat, weil die Anforderungen auch deutlich gestiegen sind. Ich investiere deutlich mehr Zeit in das Steuern des Unternehmens, auch über die reine Finanzsicht hinaus, also deutlich strategischer auch.
Was bedeutet Steuern des Unternehmens versus das Formale erledigt ist, ne, mit der Buchhaltung, vielleicht auch für die Nichtfinanzer, dass die sich was darunter vorstellen können?
Auf der einen Seite muss man Formalien einhalten. Man muss Jahresabschlüsse machen, die müssen compliant sein. Es gibt auch Quartalsabschlüsse. Ich habe noch das Thema Compliance und Risk Management bei mir. Das sind viele Themen, die sind unheimlich wichtig, die sind auch immer wichtiger geworden. Das muss passen, das muss richtig sein, das muss ordentlich sein. Hat viel mit Know-how zu tun, viel mit Vertrauen in die Leute, die das machen, die Personen, die das machen. Ist aber etwas weniger volatil, würde ich sagen. Es gibt sehr standardisierte Prozesse. Jahresabschluss gibt es halt einmal im Jahr. Ja, der wird geprüft. Die Anforderungen sind gestiegen. Trotzdem gibt es den Jahresabschluss einmal im Jahr. Was die Steuerung des Unternehmens angeht, grundsätzlich geht man natürlich immer davon aus, dass man eine Unternehmensstrategie hat, die langfristig wirkt. Nur die Anpassungserfordernisse sind stark gestiegen. Ja, in jeder Beziehung. Braucht eine klare Strategie, klare Ausrichtung. Nur wenn ich die Richtung entscheide, heißt das nicht, dass ich nicht alle 3, 6 Monate mal drauf gucken mache, da gibt es Einflussfaktoren, die sich verändert hat, muss ich irgendwas anpassen. Dieser Impact von außen auch hat deutlich zugenommen. Das heißt, diese Reflexion, passt die Strategie noch, passt der Weg noch, findet deutlich öfter statt.
Also das ist tatsächlich mehr geworden, ne?
Mehr.
Also diese Reflexion, passt unsere Ausrichtung noch? Was kann da eben auch die Finanzperspektive dazu beitragen? Ist die Strategie richtig, ne? Ziehen wir die richtigen Schlüsse? Und da regelmäßig so Reflexionsschleifen. Also es ist ein bisschen strategischer geworden, ne?
Genau, auf Unternehmensstrategieebene, aber auch auf Bereichsstrategieebene, also Finanzstrategieebene. Auch wir haben natürlich jede Menge neue Möglichkeiten über das Buzzword Digitalisierung, aber de facto gibt es, eröffnet das jede Menge Möglichkeiten, die man nutzen möchte, die natürlich erfordern, dass man sich auch damit beschäftigt und da eine gewisse Dynamik hat, auch Sachen auch mal anders zu machen, als man es vielleicht 6 Monate vorher geplant hatte.
Und wir können uns gut vorstellen, dass genau diese Veränderung auch von dem Kontext, von der Aufgabenstellung, womit sich dann auch Finanz- und übrigens, du bist ja auch IT-Vorstand, hatte ich vorher nicht erwähnt, ne? Womit sich eben diese Bereiche beschäftigen. Das hat ja mit Sicherheit auch eine Auswirkung auf deine Art, wie du dann eben so eine Organisation führst. Wie würdest du sagen, hat sich deine Art zu führen dadurch verändert?
Nochmal zurück, 20 Jahre, jung in eine Rolle gekommen, dann Führung beschränkte sich hauptsächlich auf fachliche Themen, Vertrauen in das Team, das damals da war, auch berechtigt, trotzdem eine stärker hierarchische Führung als heute. War noch dazu, muss ich sagen, in Spanien damals zumindest, hatte grundsätzlich eine stärker hierarchisch ausgeprägte Führungsstruktur. Glaube ich, historisch bedingt in dem Land. Das hat sich, glaube ich, heute geändert, aber damals war das so. Und gegenüber dem ist es heute deutlich stärker über Delegation, über ein, ich nenne es mal, Rahmen setzen, in dem das Team, muss gar nicht nur das eigene Team sein, da kann auch cross-funktional sein, in dem die agieren können, auch entscheiden können und Themen voranbringen können, anstatt dass das immer über, insofern im Extremfall, über mich laufen muss. Und was mir wichtig ist, dass das Team versteht, wie ich denke, wie ich ticke. Und wenn sie das tun, dann treffen sie auch Entscheidungen, weil sie wissen, wie ich eben dazu denke und ticke und fragen mich dann gar nicht mehr unbedingt. Sonst falls sie sagen, komm, das machen wir jetzt so, weil ich glaube, das ist das Richtige. Also deutlich stärkere Delegation. Natürlich macht Erfahrung viel aus, hatte ich vorher schon mal gesagt. Ja, das führt automatisch dazu, ich weiß nicht, ob es automatisch ist, ich höre besser zu, wenn man so aktive Zuhören, als Teil des Meinungsbildungsprozesses. Bevor man dann sich eine Meinung bildet oder auch eine Entscheidung trifft. Weil was sich nicht verändert hat, ist logischerweise bei etwas schwierigen Themen, am Ende muss jemand eine Entscheidung treffen. Je nach Themen bin ich das halt, wenn es eher um Themen geht, die meinen Fachbereich betreffen. Das hat sich nicht verändert. Es hat sich verändert, dass weniger Entscheidungen, glaube ich, von mir getroffen werden müssen, weil die vorher sozusagen abgefangen werden oder weil das Team die Verantwortung übernimmt. Bei kritischen Entscheidungen, am Ende muss jemand sagen, da geht's lang. Das ist nach wie vor so. Das hat sich nicht verändert. Vielleicht noch eine Sache, hat auch was mit Erfahrung zu tun. Hätte ich mir gewünscht, hätte ich früher angewendet, so die Philosophie, good enough to try. Einfach mal Sachen auszuprobieren und nicht 100% sicher sein, ob das wirklich funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann lassen wir uns halt bleiben und versuchen was anderes. So diese Gelassenheit, da auch etwas mal auszuprobieren oder ein Risiko, das nicht funktioniert. Das hat sich auch deutlich verändert.
Also so beobachtest du dich auch, ne? Also in dem Unterschied in der Art und Weise, wie du führst, ne? Und ne, ich höre so vom hierarchischen, ne, klassischeres Modell, vielleicht wie wir auch alle eher ausgebildet, erzogen wurden, hin zu mehr Delegation, partizipative Prozesse, Meinungsbildungsprozesse, wie dann auch Entscheidungen getroffen werden können, ohne dass es top-down ist, ja, und dabei vielleicht sogar so ein Prinzip, ne, kennen wir ja auch so aus dem Scrum, agilen Kontext, ja, nicht perfekt, sondern hey, good enough to try, dann sehen wir weiter. Gab es da so besondere, ja, so Wendepunkte, wo du gemerkt hast, ups, das ist ja anders, das funktioniert jetzt gerade, es geht genau in die Richtung, ja, ich kann auch was loslassen. Was waren da so vielleicht auch besondere Erlebnisse?
Ja, das ist natürlich über die Jahre sozusagen gewachsen. Aber wenn ich jetzt mal in die jüngere Vergangenheit schaue, dann gibt es Beispiele, wo wir arbeiten sehr viel im Team daran, wie wir besser zusammenarbeiten, wie wir kollaborieren, wie wir unsere sogenannten Ways of Working verändern, also am Ende unsere Zusammenarbeit. Und was sehr positiv ist, dass plötzlich Personen, von denen ich das nie erwartet hätte, auch gar nicht First Line, sondern Level drunter, reinspringen und sagen, ich möchte die nächste Runde organisieren. Das sind dann so Workshops mit 30, 40 Personen und die einfach den Mut haben, jetzt auch ins Wasser zu springen und das auch einfach mal auszuprobieren, so einen Workshop zu organisieren mit den Top-Führungskräften des Fachbereichs und mit mir auch. Und ich habe im Prinzip keine Rolle mehr. Ich habe einen Rahmen gesetzt und bei einigen Personen hätte ich es sofort erwartet, dass sie es machen, was mich überrascht hat, dass Personen sich melden, machen wollen, die eher sonst ein bisschen im Hintergrund stehen, ein bisschen introvertierter sind und plötzlich sagen, ich probiere es mal aus und springe ins Wasser. Also ist eigentlich, ehrlich gesagt, sensationell. vor ein paar Monaten haben wir so einen ähnlichen Workshop geplant. Ich war nicht da, Flieger ging nicht. Die Truppe, das Team hat es alleine gemacht. Und als wäre ich da gewesen sozusagen, also dieses Verantwortung übernehmen und dann auch selbst sozusagen die Initiative ergreifen und machen, das ist schon auch ein Riesensprung, der in meinem jetzigen Team in den letzten 3 Jahren passiert ist. Ja, das sind so wirklich gute Beispiele. Für mich auch den Mut zu haben, dann mal loszulassen, hat sich natürlich über die Zeit entwickelt. Ja, das ist, muss man auch dazu sagen. Das macht man nicht von heute, also ich zumindest nicht von heute auf morgen.
Das ist ja spannend. Du beschreibst ja also so das Wechselspiel zwischen Loslassen und Eigeninitiative, dann auch Themen zu nehmen. Du hast darüber gesprochen, dass es bei dir eben ein Prozess war, wo auch die Erfahrung dir das ermöglicht, jetzt anders zu arbeiten. Glaubst du, dass sich auch die Mitarbeiter verändert haben? Wäre das mal angenommen, du hättest vor 20 Jahren schon loslassen können, hätten sie das genauso genommen, den Rahmen, oder hat sich da auch was getan?
Ja, da hat sich auch was getan. Das Bestreben, sich weiterzuentwickeln, nehme ich zumindest deutlich stärker wahr. Und da sehe ich nicht diese Diskussion, die man manchmal hat, und die jüngeren Generationen nach dem Motto, ich will gar nicht mehr verdienen, ich will nicht mehr machen und so. Das habe ich eigentlich wenig erlebt, wenn ich ehrlich bin. Das Umfeld hilft natürlich. Also grundsätzlich, glaube ich, haben vielleicht die Menschen heute mehr das Bestreben, sich auch weiterentwickeln zu wollen. Vielleicht habe ich da auch so ein bisschen rausgekitzelt, wenn ich ehrlich bin. Dann hängt natürlich das Umfeld davon ab. Wenn man im Restrukturierungsfall ist und die Firma, das Unternehmen in keinen sehr guten Zustand, dann sind natürlich die Prioritäten noch andere. Da ist man 12 Stunden, 14 Stunden am Tag unter Wasser mit den fachlichen Themen. Da bleibt wenig Raum für persönliche Entwicklung, außer die dann in dem konkreten Fall an den Themen passiert. Aber man hat wenig Zeit, sich um die persönliche Entwicklung zu kümmern. Insofern würde ich auch sagen, ist das situationsabhängig, wie sich dann auch die Menschen und das Team weiterentwickeln.
Ganz spannend, weil du beschreibst ja, okay, der Führung, deine Art zu führen oder das, was auch möglich ist an Führung, hängt genau davon ab, in welcher Phase, in welchem Kontext sich auch das Unternehmen befindet. Und es ist genau nicht immer dasselbe. Und der Raum, sich zu entwickeln, ist vielleicht dann gegeben, wenn die Stabilität da ist, wenn auch nur die finanziellen Eckdaten auch stimmen. Was würdest du denn sagen, waren so die großen, den Begriff Glaubenssätze? Welche Glaubenssätze hast du auf dem Weg loslassen müssen? Also, oder anders gesprochen, mit welchen Hypothesen bist du am Anfang losgelaufen, was einen erfolgreichen CFO ausmacht? Und welche davon haben sich auf dem Weg als überholt herausgestellt? Und was musstest du auch aktiv loslassen?
Also ich würde jetzt sagen, ich bin vom Background Betriebswirtschaftler, ja, auf der Finanzseite unterwegs gewesen, meiste Zeit, und ich sage mal ein Norddeutscher. Dann ist man klar fokussiert, ergebnisorientiert, und am Ende zählt, was unten rauskommt, so ungefähr. Und so bin ich angefangen. Das Ergebnis muss halt stimmen und der Rest ist zweitrangig, so ungefähr. Auch in der schwierigen Situation, mein erster Job war in der Rolle, wo das Unternehmen in schwierigen Situation war, finanziell. Und dann ist natürlich der Fokus ganz klar auf Tangible Output. Das Ergebnis muss stimmen, auf wenig anderes. Und das lernt man natürlich mit der Zeit, dass es nicht nur darauf auch ankommt. Kurzfristig mag das funktionieren, langfristig funktioniert das auch gar nicht. Sondern dass man eben seine Mannschaft auch mitnehmen muss. Und am Ende, und das habe ich zwar öfter gesagt, und das ist dann manchmal ein Spruch, ich habe es dann aber auch selbst erlebt, man kann seinen Job nur so gut machen, wie die Mannschaft gut ist. Ich vergleiche mich immer gern, habe solche Situationen mit Fußball, und das ist ja eigentlich das Gleiche. Wenn die Mannschaft nicht gut spielt, dann früher oder später trifft es halt den Manager, den Trainer. Und das ist in dem Job vielleicht nicht ganz so radikal wie im Fußball, aber am Ende ist es genauso. Ich kann meinen Job nur so gut machen, wie die Mannschaft gut ist. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, wo das nicht funktioniert hat. Da habe ich einiges gelernt. Wenn man so eine Phase durchgeht, dann lernt man da, oder habe ich daraus auch gezogen, dass ich deutlich mehr Gewicht auf das Entwicklung des Teams setzen muss. Jedes Einzelnen, aber auch der Mannschaft insgesamt.
Ich bleibe mal bei dem Fußballbeispiel. Ja, die Rolle des Vorstands in so einem Fußballteam, ja, die hat sich verändert. Und wie hat die sich verändert?
Man ist deutlich mehr Coach als, ich sag mal, Ansager. Dann sind die Anforderungen in die Mannschaft gestiegen. Jetzt wieder Fußball übertragen. Nur Topstars oder nur Angreifer oder nur Verteidiger zu haben, hat vielleicht mal sinnbildlich vor 20 Jahren ausgereicht, aber es reicht heute nicht mehr. Das heißt, ich muss auch die richtige Mannschaft zusammenstellen, und die richtigen Qualifikationen, gar nicht technischer Art, auch von der Führung her. Man braucht mal Leute, die sind eher technisch gut, und braucht aber Leute, die konzeptionell gut sind. Braucht Leute, die sehr unternehmerisch denken. Insofern braucht man eine gute Mischung heute und die richtige Mischung zu finden an Charakteren, an Know-how. Die Wichtigkeit hat deutlich zugenommen gegenüber früher. Ja, das ist für mich auch schon eine Analogie zum Fußball, wo natürlich heute eine Mannschaft deutlich spezifischer und zusammengestellt wird als jetzt vor 20 Jahren.
Wir machen ja auch Fehler. Gibt es da was, wo du auch mal gemerkt hast, ups, ja, das hat nicht geklappt, ja, und was konntest du daraus lernen?
Fehler zuzugeben ist schon schwierig. Da habe ich viel gelernt. Das war ja auch mein norddeutscher Charakter, weiß ich jetzt gar nicht. Am Ende kann jeder nur seinen Job so gut machen, wie das Team gut ist. Und das ist halt im umgekehrten Fall eben auch, wenn das Team nicht gut genug ist, kann ich meinen Job auch nicht machen. Und ich bin halt mal durch diesen Erfahrungsloop gegangen, ja, weil ich falsche Personalentscheidungen getroffen habe. Einmal in der Richtung zu lange an Personen festgehalten habe, in der Hoffnung, dass die den Sprung schaffen. Und Hoffnung ist kein guter Ratgeber. Und auf der anderen Seite auch an der Position die falsche Person eingesetzt, was am Ende mein Fehler war, weil wenn eine Person das Land, die Sprache, die Unternehmenskultur und den Job alles gleichzeitig ändert, ich wollte da zu viel auf einmal, dann funktioniert sie, hat die Person auch keine Chance, war mein Fehler. Wenn dann das Team aus der Balance kommt und nicht funktioniert, dann schlägt das eigentlich relativ schnell auf die eigene Performance durch.
Eine Sache, die du gerade erwähnt hast, ist, dass es vielleicht nicht so leicht fällt, Fehler zuzugeben. Gerade wenn man ganz an der Spitze von einer Organisation ist. Ja, was hast du da für Erfahrungen gemacht und was beobachtest du vielleicht auch so in deinem Umfeld? Verändert sich da gerade was?
Auf der einen Seite ist es nicht ganz, fällt es mir nicht ganz einfach, so Schwächen zuzugeben oder Fehler zuzugeben. Auf der anderen Seite, gerade beschriebenen Fall, da hatte schon ein paar auch finanzielle Auswirkungen. Da bin ich dann auch jemand, der sich vorne hinstellt und sagt, das war mein Fehler. Und das halte ich auch für richtig. Ist eine, finde ich, relativ harte Schule, aber da zu vertuschen oder noch das kleinzureden oder so, das bringt dann auch nichts. Aber da steht man dann schon mal da vorne und erklärt schon relevante finanzielle Auswirkungen, die da falsch gelaufen sind. Weil das echt schwierig ist, führt das automatisch dazu, dass man sich damit beschäftigt, wie verhindere ich eigentlich das nächste Mal, dass ich in so eine Situation komme. Ich glaube nicht, dass ich heute so viel Zeit und Aufmerksamkeit in die Teamentwicklung stecken würde und Teamzusammenstellung stecken würde, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Weil ich könnte meinen Job auch, sag ich mal, 10% schlechter machen, bricht ja nicht gleich die Firma zusammen. Wenn das Team okay ist, aber nicht high performing, könnte ich trotzdem irgendwo meinen Job machen, aber nicht ausreichend gut für meine Ansprüche, für die Ansprüche der Shareholders oder auch der Kollegen. Da geht es ja auch im Unternehmen. So, und dieser Fokus auf Teamzusammenstellung, Teamentwicklung, diesen Fokus habe ich nochmal deutlich verstärkt danach. Wir machen jetzt sehr viel auch Feedbackrunden und so weiter. Es entwickelt sich auch die Kultur des Feedbackgebens und da kam so als Anekdote geschlossene Rückmeldung von meiner First Line, ich sollte ein bisschen an meiner Vulnerability arbeiten, also die auch mal zu zeigen. Insofern habe ich da noch ein bisschen was zu tun.
Spannend, das wäre jetzt genau meine Frage gewesen. Wie geht es dir denn mit diesem sehr mal Riesenthema, These Psychological Safety entsteht auch dann, wenn die Führungskräfte sich hinstellen und zugeben, sie sind selber nicht perfekt, sie machen auch Fehler, sie zeigen eine gewisse Menschlichkeit, Vulnerability, Verletzlichkeit, wie auch immer. Wie hat denn sich das Thema entwickelt? Wäre das vor 20 Jahren denkbar gewesen? Und wie gelingt es dir jetzt, auf sowas einzugehen?
Ich würde mal vermuten, vor 20 Jahren hätte ich das Feedback gar nicht bekommen, was ich gerade beschrieben habe. Weil war nicht so auf der Agenda, die Situation war eine andere, ich hatte es ja vor eingangs beschrieben. Ich glaube, das ist schon mal eine Entwicklung in den 20 Jahren und auch bei mir, klar zu demonstrieren, auch einzufordern, dass ich Rückmeldung bekomme, dass ich Feedback bekomme, nicht nur zu inhaltlichen Themen, sondern auch wie ich wirke, ja, und wie ich agiere und wie ich wahrgenommen werde. Und das natürlich schon, das ist sehr hilfreich. Und ich unterschätze auch manchmal oder habe in der Vergangenheit die Beobachtungsgabe auch des Teams unterschätzt, ja. Das ist super wertvoll, was da zurückkommt. Ja, insofern sehr hilfreich.
Vielleicht mal zugespitzt in Selbstbeschreibung, norddeutscher Finanzer, ergebnisorientiert. Wie zeigt so ein norddeutscher Finanzer, Finanzvorstand Verletzlichkeit?
Ich habe jetzt mal mich ein bisschen an mir gearbeitet sozusagen, indem ich auch einfach mal Beispiele nenne, wo ich sage, da wollte ich was machen, was ausprobieren, hat nicht funktioniert. Also konkrete Beispiele, ja. Ich habe ja vorher beschrieben, wir arbeiten sehr stark an unserem Zusammenarbeitsmodell, ja. Da nimmt sich auch jemand immer ein paar Themen mit, die er ausprobiert, ja, und gibt auch Rückmeldung, hat funktioniert, hat nicht funktioniert. So, indem ich einfach mal beschreibe, was auch nicht funktioniert hat und was ich daraus lerne. Auch mal Themen, wo ich mich vielleicht auch in der Diskussion im Unternehmen nicht durchgesetzt habe. Am Ende geht ja, wenn man Vorstand ist, logischerweise die Entscheidung des Vorstands ist die Entscheidung des Vorstands, auch wenn man eine andere Meinung hat. Aber jetzt durchaus mal darzulegen, dass man eine andere Meinung hatte und warum man vielleicht nicht durchgekommen ist, das ist auch so ein Thema, das ich transparenter mache heute.
Und wie reagieren deine direkten Mitarbeiter auf sowas?
Ja, wie gesagt, Feedback, was ich bekommen habe, ich soll das ruhig mehr machen. Am Ende geht es ja darum, man ist ein normaler Mensch wie jeder andere auch. Es geht nicht darum, Hürden aufzubauen oder Hierarchien zu zeigen, sondern es ist Teil des Teams. Und jeder im Team hat seine Stärken, Schwächen und ich eben auch. Ich glaube, das selbst auch mal zugeben, dass Sachen nicht so laufen, wie man das eigentlich wollte, das macht den Raum größer, wo Mitarbeiter, Kollegen auch mal sagen können, hey, ich habe was probiert, hat nicht funktioniert. Oder eben, wo der Raum geschaffen wird, wo die Leute sagen, ich probiere jetzt mal was aus. Wenn es nicht funktioniert, macht halt nichts.
Das heißt, dein eigenes Verhalten auch als Anreiz für andere. Wie fühlt es sich denn für dich, sagen wir, im Innen an, so menschlich sein zu können, zu dürfen?
Puh, das ist eine schwere Frage. Die Hürde ist immer groß, etwas zuzugeben, was nicht funktioniert hat. Wenn man es aber macht, hat es fast einen erleichternden Charakter. Geteiltes Leid ist halt dann geteilt, ja. Ist halt deutlich angenehmer. Die Hürde ist da bei mir, aber sie ist niedriger als vor ein paar Jahren. Und das Feedback, was man dann bekommt, ist halt sehr positiv. Insofern ist das eine positive Erfahrung am Ende des Tages.
Und ich kann mir gut vorstellen, wenn ich dir so zuhöre, dass genau das dazu einlädt, bei deinen Mitarbeitenden sich tatsächlich zu beteiligen, ja, offener zu sein, Feedback auch zu geben, ja, und dass halt tatsächlich auch Sachen auf den Tisch kommen können. Wenn wir jetzt mal so ein Zeitspiel machen, ja, und uns überlegen, du könntest jetzt so deinem jüngeren Selbst was mit auf den Weg geben. Was für Tipps würdest du dem mit auf den Weg geben?
Der wichtigste Tipp für mich wäre, das bestmögliche Team zusammenstellen oder eben das Team, was man da bekommt, entsprechend auch weiterentwickeln. Und jeder hat, ich bin kein Fan davon, beim Jobwechsel so immer 3, 4, 5 Leute mitzuschleppen. Das habe ich nie gemacht. Ja, sondern man geht irgendwo hin, da ist ein Team, die sind da aus bestimmten Gründen, die haben erstmal das Vertrauen verdient, dass die das hinbekommen. Muss natürlich Erwartungen klar machen, in Zukunft, was man von dem Team auch erwartet. Und jeder hat da seine Chance und hat einen Vertrauensvorschuss. So, das klappt auch in 90, 95% der Fälle, meine Erfahrung. Wenn es dann aber in dem einen oder anderen Fall nicht funktioniert, muss man auch die Entscheidung treffen, dass man da ein Team mehr Veränderung vornimmt. Die Hoffnung, dass sich das dann irgendwie löst, ist kein guter Ratgeber. Und dann wirklich auch in das Team, wenn das richtige Team zusammengestellt ist, Zeit in die Entwicklung des Teams zu stecken. Auch wie die untereinander zusammenarbeiten, nicht nur ich mit dem Team oder das Team mit mir, sondern die auch untereinander. Dieses sogenannte Mehrhirndenken, ja, diese IQ von dem Team ist halt dramatisch größer als die von jedem Einzelnen. Das wäre für mich das Wichtigste. Durchaus bei der Zusammenstellung auch, jetzt nutze ich mal das Wort Diversity. Ich meine das aber nicht im Sinne von jetzt Gender Diversity oder Ethnic Diversity auch, ja, aber auch Diversity im Sinne, wie die Personen denken, wo die ihre Schwerpunkte haben, wo die stark sind, wo die schwach sind, da ein Team zusammenzustellen, die sich ergänzen. Das ist ein bisschen schwerer zu führen, ja, weil die natürlich zum Teil völlig unterschiedliche Charaktere sind, aber bringt natürlich diese Collective IQ, Mehrhirndenken, deutlich weiter nach vorne, wenn sie sich entsprechend ergänzen. Bedarf aber deutlich stärker Kommunikation auch zwischen den handelnden Personen, um das eben dann auch mit Leben zu füllen. Und dann, aber was natürlich immer einfach gesagt, wenn man 20 Jahre in so einer Rolle ist, gewisses Grad an Gelassenheit. Ja, man muss nicht immer auf den kürzesten Weg zum Ziel kommen.
Das
Oder
ist schön, das von dir zu hören.
Große
Ja.
Worte, ja, cool.
Vermeintlich kürzesten Weg.
Wir reden ja auch gern von Landkarten, die hilfreich sein können. Gerade, ne, wie richte ich meinen Führungsstil aus? Auf was muss ich da achten? Wie entwickle ich ein Team? Hast du da so ein paar Landkarten, die du auf deinem Weg bisher kennengelernt hast, wo du sagst, ah, das fandest du wirklich hilfreich, das findest du hilfreich als Landkarte auf diesem Weg?
Hilfreichste Landkarte oder Tool für mich ist eine Komplexitätsmatrix, die einmal die Volatilität und die Variabilität auf den Achsen hat, weil es sehr gut verschiedene Unternehmenssituationen beschreibt. Wenn du in einer Krise bist, vielleicht extern induzierten Krise bist, dann hast du eine hohe Volatilität, aber du musst sehr stark top-down arbeiten. Du kannst dich in demokratischen Prozessen überlegen, was jetzt die richtige Lösung ist. Kreativität ist nicht unbedingt das Erste, was du brauchst, sondern musst wirklich stark maßnahmenorientiert, definieren, takten, umsetzen, liefern. Dann gibt es sehr standardisierte Prozesse zum Teil, zum Teil, je nachdem, in welcher Marke oder welchem Volumenmodell ich in der Automobilindustrie unterwegs bin. Habe ich natürlich Volumenproduktion, Auto ist super standardisiert. Da brauche ich jetzt auch keine kreativen Prozesse, zumindest nicht im Produktionsprozess selber, außerhalb vielleicht mal, um zu überlegen, wie ich es besser machen kann. Aber die Person, die da im Produktionsprozess ist, super standardisiert, mehr nach Vorgaben arbeiten. Und das andere Extrem ist dann, wenn ich hohe Varianz habe, hohe Volatilität habe, brauche ich sehr viel Kreativität. IT ist natürlich zum Teil Softwareentwicklung an sich, geht ein bisschen in die Richtung. Auch je nach Situation, aber geht in die Richtung, wo ich dann natürlich deutlich stärker agile arbeiten muss, deutlich weniger Vorgaben von oben, auch mal Sachen ausprobieren, ja, und in kreativen Teams arbeiten. Und es gibt halt nicht die eine Lösung für ein Unternehmen oder einen Bereich, sondern die Kultur auch der Arbeit, wie man arbeitet, hängt ein bisschen davon ab, in welcher Situation sich das Unternehmen befindet oder der Bereich auch.
Wie gelingt es denn dir, da in Anführungszeichen agil zu bleiben und auch immer wieder in verschiedene Führungsmethodiken, Führungsarten hineinzugehen? Wie hältst du dich da selber agil?
Durch Coaching, auch Austausche, auch kann ich mal neue Tools, die ich gar nicht kenne, ausprobieren. Das ist das eine. Das zweite ist die vorher schon beschriebene Vorgehensweise, dass wir unserem Zusammenarbeitsmodell arbeiten. Da habe ich halt 40 Leute, die wesentlichen Entscheider in dem Team. Da probieren wir eben auch Sachen aus. Und das ist am Ende ist es ja nichts anderes, ne? Ich probiere Sachen aus, ich mache Sprints, um ein Problem zu analysieren. Man kann nicht immer diese agile Software-Entwicklungsmethodik auf alle Probleme oder alle Themenstellungen übertragen. Man kann aber Elemente übertragen. Und auch da ist es wirklich ausprobieren. Also mittlerweile, sage ich mal, höre ich jede Woche, wir haben ein Problem, wir machen einen Sprint dazu. Mal zusammensetzen, analysieren, dann mal rausgehen, vielleicht mal die Hypothesen, die man entwickelt, zu hinterfragen, passt das eigentlich, als dass man sich 3 Monate irgendwo jede Woche zusammensetzt und versucht, in 3 Monaten irgendwie das Problem verstanden zu haben, die Lösung definiert zu haben und den Implementationsplan und dazwischen keine Loops mehr macht. Insofern gibt es da verschiedene Elemente, verschiedene Ausprägungen.
Vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf dich persönlich auch zugespitzt. Das sind ja sehr unterschiedliche Führungs- und Entscheidungsrollen, die du auch erlebt hast in deiner Karriere. Manchmal mehr Strukturierung, mehr Krise, dann jetzt kreative Teams. Wie vermeidest du denn, dass du in ein Standardrepertoire reinfällst und eigentlich immer dasselbe versuchst, egal wie die Situation ist? Also wie bleibst du da auch in deiner eigenen Rollendefinition flexibel und schaffst du es auch, dich immer wieder auf solche neuen Situationen einzulassen?
Ja, wie gesagt, regelmäßig Coaching, wo man auch Situationen durchspricht. Ja, das ist elementar. Und dann Feedback einholen von Kollegen, vom Team und auch mal zu einer bestimmten Situation einfach die Frage in den Raum stellen, wie wir da rangehen. Ich muss ja nicht immer vorgeben, wie wir an ein Problem rangehen, sondern im Gegenteil, meistens ist es sogar so, dass das Team mit einem Vorschlag kommt, wie man ein Problem rangeht, eine Herausforderung rangeht. Mittlerweile zumindest so, dass ich da gar nicht groß keine Vorgaben geben muss. Und so sind es verschiedene Elemente. Und Sachen ausprobieren. Ja? Ich halte mich für einen relativ reflektierten Mensch, der eben, wenn wir irgendwas gemacht haben, auch nochmal reflektiert. Hat das jetzt gut funktioniert? Kann man nächstes Mal was anders machen? Dazu vielleicht auch mal Meinung einholen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess.
Und
Ja.
das funktioniert ja nur, wenn du gutes Feedback bekommst.
Genau.
Für deine Reflexionsschleife, was wiederum voraussetzt, dass du auch eine Atmosphäre schaffst, wo sich die Leute sicher genug fühlen, auch wirklich klares Feedback zu geben. Wenn du das mal zusammenfassen möchtest, diese ganzen Erfahrungen vielleicht zu so Tipps, die du werdenden Führungskräften, werdenden Vorständinnen mitgeben möchtest, was wären das für Haupttipps?
Ja, wie gesagt, vorher schon erläutert, meine eigene Erfahrung, ganz wichtig, das richtige Team zusammenstellen. Ja, wenn man es hat, wunderbar. Wenn man es nicht hat, dran arbeiten. Das heißt ja nicht immer sofort, ich muss die Leute alle tauschen, aber man braucht das richtige Team. So, das Zweite ist dann aber auch Zeit zu investieren in die Entwicklung des Teams, aber auch jeden Einzelnen. Was wiederum auch heißt, Zeit in die eigene Entwicklung zu stecken. Das ist ja ein Prozess, der nicht nur in eine Richtung gehen sollte, sondern bilateral. Und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, die Zeit dafür zu finden. Das, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, das Interessante ist eigentlich, dass das Team immer gesagt hat, wir wollen weitermachen, die Zeit ist gut investiert. Und das braucht man, weil das kann man nicht von top-down verordnen nach dem Motto, wir machen jetzt mal einmal im Quartal einen Tag Workshop und das Team denkt, ich habe keine Zeit dafür. Ja? Also sie müssen schon selbst den Mehrwert erkennen auch. Und damit auch, das geht ein bisschen miteinander her, die Veränderungsfähigkeit des Teams erhöhen. Situationen verändern sich, die Welt verändert sich, das Unternehmen verändert sich. So, und wie bekommt man auch das Team dahin, dass es sich eben auch verändert, mit verändert und weiterentwickelt? Oder vielleicht sogar, das wäre jetzt die nächste Stufe, die ich für sehr wichtig halte, wie kriegt man dann noch das eigene Team dazu, dass die was Ähnliches machen mit anderen Bereichen, also wo cross-funktionale Teams unterwegs sind? Dass sich da auch eine gewisse Eigendynamik entwickelt. Das ist für mich fundamental, um aus diesen funktionalen Silos rauszukommen, die wir nach wie vor haben. Und als letztes vielleicht, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt, diese Philosophie good enough to try. Echt Sachen ausprobieren. Man sieht Sachen, man hört Sachen, man lernt Sachen. Ausprobieren, nur so funktioniert. Und 80% ist gut genug, um mal was auszuprobieren. Wenn man 100% Sicherheit haben will, ob was funktioniert, dann probiert man nie was aus.
Du hast es ja gerade schon angedeutet, die letzten 20 Jahre waren spannend und gleichzeitig die Welt steht nicht still. Es geht ja weiter. Was wird denn mit Blick auf das Thema Führung auf deiner Ebene aus deiner Sicht in den nächsten vielleicht 3 bis 5 Jahren noch wichtiger werden?
Ja, irgendwann kommt ChatGPT und macht meine Rolle. Ja, ohne Mist. Also auf der einen Seite glaube ich, ist es vielleicht overhyped, aber die Richtung ist ja klar, da wird deutlich mehr kommen. Und das wird schon alle Jobs, auch einen Vorstandsjob, beeinflussen. Ich glaube nicht, dass es meinen Job eliminiert, aber es wird es stark beeinflussen. Ich brauche andere Qualifikationen im Team, muss das Team weiterentwickeln. Wie entwickle ich die Fähigkeiten des Teams und meine eigenen noch weiter? In der rasenden Geschwindigkeit. Ich habe noch nicht erlebt in meinen 20 Jahren, dass Komplexität, Volatilität und Geschwindigkeit abnimmt. Also wird es weiter zunehmen. So, das heißt, wir müssen auch in der Lage zu sein, schnell zu reagieren, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, das wird nochmal deutlich zunehmen. Was dann natürlich zunimmt, ist, ich muss viel stärker in Szenarien denken und arbeiten. Da alles weniger planbar ist, kann ich nur in Szenarien arbeiten und muss Ideen haben, wie ich mit welchem Szenario wann umgehe und muss die mal durchgespielt haben. Auch nicht allein in meinem Kämmerlein, sondern schon mit der Mannschaft, auch im Unternehmen, ist ja nicht nur ein Finanzthema. Und das wird auch erfordern, dass man noch deutlich mehr Entscheidungsverantwortung auch abgibt, weil je mehr Personen und Hierarchien Entscheidungen angebunden sein müssen, desto langsamer ist man. Das heißt, dieses Rahmen setzen statt Entscheidung vorgeben, wird noch deutlich wichtiger werden.
Ja. Was glaubst du denn, kann KI nicht ersetzen?
Das ist erstmal eine schwere Frage, weil ich mich nicht mit dem Thema wirklich im Detail auskenne. Ich glaube nach wie vor, dass das Thema Erfahrung, Menschenkenntnis, mal zwischen den Zeilen lesen, Bauchgefühl, aus heutiger Sicht kann ich mir nicht vorstellen, dass das von einem System abgelöst wird. Das System kann da durchaus unterstützend wirken, aber diese ganzen klassischen menschlichen Funktionen, die ich gerade beschrieben habe, ich glaube, zumindest wird es noch lange dauern, bis das durch ein System ersetzt wird. Ja, das menschliche Miteinander spielt schon eine große Rolle.
Und ich kann mir auch vorstellen, einerseits das Menschliche, was vielleicht auch ein bisschen unklarer ist und zwischen den Zeilen, Was ich mir auch vorstellen kann, ist bei Entscheidungen, dass du nach wie vor bestimmte Entscheidungen treffen werden musst, vor allem wenn es total unklar ist, oder?
Genau, wenn ich unklare Entscheidungen treffen muss, weil die Datenlage nicht 100% eindeutig ist oder es gibt konfliktive Daten oder so, dann spielt natürlich Erfahrung, Bauchgefühl eine sehr relevante Rolle. Und ich kann nicht nur anhand von klaren Daten, Fakten entscheiden. Ja, ich glaube, wir werden deutliche, sehr starke Unterstützung bekommen durch neue Technologien im Sinne von die Faktenlage klarzumachen, Daten klarzumachen. Also ich glaube, wir werden deutlich mehr Informationen bekommen, müssen wir auch verarbeiten können, aber um Entscheidungen zu treffen. Aber die sind ja selten eindeutig, digital ja oder nein. Ja, so da kommen Faktoren rein, wie wenn ich eine bestimmte Entscheidung treffe, müssen ja auch Menschen das umsetzen. Ja, habe ich die richtigen Personen dafür, die das umsetzen können? Ja, wenn die Erfahrung habe, dass in der Regel in der Richtung nicht funktioniert, dann ist und versuche es ein drittes Mal, genau auf die gleiche Art wird es halt nicht funktionieren. Also ich kann dann mit sowas natürlich auch mit Erfahrung natürlich irgendwo ein System füttern, aber ich glaube, bis wir dahin kommen, dass das in der Beziehung den Menschen ersetzt, glaube ich, dauert noch ein Weilchen. Also hoffe ich auch, ehrlich gesagt. Weil am Ende macht es ja auch Spaß, mit Menschen sonst zu arbeiten.
Es klingt ja für mich so fast wie nochmal eine konsequente Fortsetzung der Entwicklungsrichtung, die du beschrieben hast, vom Anfang in deinen ersten Tagen mehr fachliche Führung, achten auf die richtigen Tools, die richtigen Methoden, dann immer mehr in Richtung der Teamführung den Rahmen setzen und jetzt beschrieben die strategischen Themen, der Umgang mit der Unsicherheit wird wichtiger, das konsequent fortzusetzen mit der technologischen Unterstützung, wo vielleicht der ganze Routineteil dann tatsächlich auch teilweise automatisiert oder abgebildet werden kann und die Rolle noch mehr zu schärfen in ich führe ein Team, ich setze einen Rahmen und ich bin zuständig für die kreativen Lösungen, die so noch keiner sieht.
Genau, ganz genau. Da kann man eigentlich auch wieder fast eine Analogie die zum Fußball bringen. Ich meine, jetzt wird Artificial Intelligence nicht den Fußball ersetzen, hoffe ich zumindest. Am Ende kommt es halt darauf an, dass auf dem Platz Spieler Entscheidungen treffen. Und je höher die Geschwindigkeit des Spiels, desto wichtiger wird das. Und das kann ich eins zu eins in meine Rolle in die Wirtschaft übertragen. Je höher die Geschwindigkeit ist, desto mehr brauche ich eben einen gesetzten Rahmen. Aber die Entscheidungen müssen dann auch die Spieler auf dem Feld treffen.
Das sind doch schöne abschließende Bilder und Worte. Und Jan, wir freuen uns sehr, dich heute hier gehabt zu haben und dass du aus deinem Erfahrungsschatz auch genau so offen geplaudert hast. Sehr spannend, sehr wertvoll. Vielen Dank, lieber Jan.
Vielen Dank für die Offenheit und das großzügige Teilen deiner Erfahrungen.
Vielen Dank, Jan. Vielen Dank, Thorsten. Hat Spaß gemacht, mal 20 Jahre zu reflektieren in Bezug auf Führung. Vielen, vielen Dank.